So, habt ihr alle was an?
Ja, ich nicht.
Ja, sehr schön. Dann können wir ja. Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 55. Mein Name ist René und außerdem mit dabei heute der Marvin.
Hallo.
Und die Alex.
Servus.
Und irgendeine komische Rückkopplung, die ich jetzt versuche zu ignorieren. Ja, 2 Wochen Urlaubspause, viel passiert, ewig lange Liste. Einige Sachen liegen schon zurück. Ich würde sagen, wir gehen es chronologisch durch. Uns fehlt noch so der Schluss von der Transferperiode. 2 sind wir losgeworden. Fenin direkt zum Konkurrenten nach Cottbus und völlig unerwartet den Herrn Petkovic haben sie auch an den Mann gebracht.
Ja, damit hätte ich ja nicht gerechnet. Also gerade Petkovic war ja für mich so eine der Rohrkrepierer, die uns noch eine ganze Zeit lang erhalten bleiben, aufgrund des relativ langen Vertrags. Aber da ist eine Planstelle bei Roter Stern Belgrad frei geworden. Und weil der Dusan Tosic, glaube ich, heißt er, oder Dusko Tosic, der auch schon mal, glaube ich, bei Bremen gespielt hatte, der ist von Roter Stern nach Richtung Spanien, glaube ich, gewechselt. Und da war die linke Verteidigerposition frei und da haben sie sich zurückbesinnt auf den Herr Petkovic. Und dann haben sie sich den gekrallt, will ich meinen. Und jeder in Frankfurt ist froh, dass er weg ist.
Der Hübner muss die aber ganz schön unter den Tisch gesoffen haben, dass die den genommen haben, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich, mussten wir noch Geld dafür bezahlen, dafür, dass sie ihn nehmen, ja, aber im Endeffekt war es besser so, als dass wir weiter das Gehalt hätten zahlen müssen. Insofern, feine Angelegenheit. Mit Fenin da war ich so ein bisschen zwiegespalten, wobei man halt auch sagen muss, er hat den Durchbruch bei der Eintracht nicht geschafft und jetzt ist er bei Cottbus gelandet.
Wobei für den Fenin ja auch diverse Angebote wohl vorgelegen haben, aber er wollte ja wohl partout nicht ins Ausland. Also ich glaube, irgendwie Dubai oder so stand auch noch auf der Liste.
Naja.
Was jetzt der Anziehungspunkt von Cottbus ist, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber
Also nachweislich ein Angebot war von Herr Hapoel Tel Aviv. Ne?
Ja, genau.
Und Israel, und die spielen ja zumindest Euroleague, aber da... Ich will jetzt nichts reininterpretieren, aber Fakt war, dass seine Familie da interveniert hat und gesagt hat, dass sie sich das nicht vorstellen. Und außerdem ist es vielleicht auch nicht wirklich förderlich für seine Karriere, in einer relativ unterklassigen Liga zu spielen. Ich meine, nichts gegen die israelische Liga, aber die hat auch noch nicht mal das Standard von der zweiten Liga in Deutschland. Bis auf den Vorteil, dass er da international gespielt hätte. Deswegen ist er in Deutschland geblieben und versucht sich jetzt in Cottbus.
Ja, man könnte ja da sagen, Tscheche, neue Bundesliga, neue Bundesländer, das liegt ihm vielleicht dann eher.
Ja, ist ja auch nicht so weit. Muss man, also ganz pragmatisch gesehen ist es jetzt nicht so weit. Von Cottbus nach Tschechien, vielleicht ist das ein Vorteil. Vorteil ist sicherlich, dass in Cottbus nicht so der Bär steppt, wie es vielleicht in Frankfurt der Fall war. Und er wesentlich weniger Diskos zur Auswahl hat, die ihn irgendwie von seinem Hauptziel, dauerhaft Fußballprofi zu sein, ablenken.
Also ich glaube, für ihn war es ein echt guter Move gewesen. Wenn er nochmal von vorne anfangen will, wäre es ein Fehler gewesen, jetzt ins Ausland zu gehen, wo sowieso relativ wenig los ist, oder zu einem Bundesligisten zu gehen, wo er wieder keine Chance gehabt hätte. Also ich glaube, das ist für ihn jetzt ein Schritt zurück, wo er danach am Ende eigentlich 2 Schritte vorwärts machen kann. Von daher, glaube ich, war es eine gute Alternative für ihn. Wenn er sich jetzt da auch nicht durchsetzt, dann hat er natürlich ein Problem, aber das ist für ihn jetzt nochmal eine Chance für einen Neuaufbau. Von daher drücke ich ihm alle Daumen. Er wird nicht aufsteigen, aber vielleicht kann er sich durchsetzen. Ich drücke ihm die Daumen und wünsche ihm alles Gute.
Ja, absteigen werden sie ja auch nicht. Also von daher irgendwie so gesundes Mittelmaß in der zweiten Liga passt schon. Also
schauen wir mal, ja, die sind halt defensiv zu schwach, aber offensiv ist da schon ein Feuerwerk, können die ja schon öfter mal abbrennen, ja, also muss man abwarten, wie es läuft, aber ich denke, Fenin hat ja eine ganz gute Wahl auf jeden Fall getroffen. Ja, schauen wir mal, wie es läuft. Kann uns jetzt auch egal sein. Ich meine, man muss aber auch sagen, Cottbus hat auch einen guten Deal gemacht. Ja, wir haben 3,5 Millionen bezahlt damals für Fenin. Jetzt haben wir noch 200.000 Euro bekommen. Das ist natürlich schon ganz schön der Verlust, den wir da auch in der ganzen Zeit gemacht haben. Ja, und für Cottbus ist natürlich ein ordentliches Schnäppchen. Wenn er jetzt einigermaßen einschlägt, ist es okay. Gegen uns hat er zum Glück nicht getroffen.
Ja. Welche zwei ja da auch immer mal wieder so auf der Liste standen, gerüchtemäßig, waren ja der Kollege Gekas mit der Glasgow-Geschichte, was sich ja dann nicht als wahr herausgestellt hat, was aber, glaube ich, auch von vornherein nicht so 100% jetzt war.
Ja, also mit Gekas, da wird anscheinend viel rumgemauschelt, ohne dass es wirklich handfeste Anfragen gab, weil ich ganz ehrlich... wäre die erste Anfrage Richtung Frankfurt eingetrudelt, denke ich, dass man da relativ verhandlungsbereit gewesen wäre. Aber Fakt ist, er ist nicht gewechselt. Da gab es immer wieder das Gerücht mit Glasgow Rangers, wäre ja auch ein akzeptabler Verein auch für ihn geworden, weil Meister kannst du mit dem Verein halt auch immer werden und das ist ja auch was Gekas in der Vita noch fehlt, will ich mal meinen. Insofern, aber es gab kein schlagfestes Angebot und deswegen ist er immer noch da und reiht sich jetzt bei den ganzen anderen Stürmer ein, weil ja ein paar jetzt noch gekommen sind.
Genau. Wer auch noch geblieben ist, das wird die Alex freuen, ist unser schlanker Brasilianer.
Ja, der schlanke Brasilianer, der eventuell das Problem sein könnte, da er sich jetzt unter Trainer 4 auch nicht durchsetzen konnte.
Ja. Ja? Gab ja dieses schicke Interview gestern oder heute im Wiesbadener Kurier, wo der Herr Fee gesagt hat, dass es ja vielleicht nach dem vierten Trainer, wo es immer noch nicht klappt, dann doch am Spieler liegen könnte.
Naja, wobei, das konntest du ja in jedem hessischen Schmierblatt heute irgendwie lesen, weil ich nehme an, dass er nach dem Training einfach in 5 unterschiedliche Mikrofone die gleichen Sätze gesprochen hat. Zumindest den Interviews nachzufolge hatten sie gestern alle beim gleichen Interview zugehört und es in unterschiedlicher Art und Weise heute abgedruckt.
Die schreiben doch eh alle voneinander ab oder es kommt über einen Presseticker oder was weiß da nicht.
Kreativ sind eh nur mir.
Ja, das steht mal von vornherein fest.
Aber es ist natürlich ein ganz schicker und dezenter Hinweis von Fee, dass es wirklich nicht nur an der Trainingsarbeit der verschiedenen Trainer liegen kann, sondern wirklich an der Person selbst mit Namen Caio. Ich meine, er sagt ja im gleichen Zug auch, dass Caio theoretisch eigentlich alles beherrscht. Ja, Kopfballstark.
Kopfballstark, schnell ist er auch. 5
Schusstechnik
gegen 5 funktioniert auch, aber leider spielen wir halt auf dem Feld 11 gegen 11.
Ja.
Ob es jetzt unbedingt an den 6 zusätzlichen Mann liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist das halt auch so eine, und jetzt kommt es wieder, Gedankengefängnisgeschichte.
Ich sag mal so, ich kann mir schon, ich denke nicht, dass es unbedingt das ist. Ich glaube viel eher, dass er halt diesen Bundesliga-Stil nicht adaptieren kann. Und beziehungsweise sich nicht darin zurechtfindet. Ich glaube schon, dass er sich in einer anderen Liga, vielleicht in der schwächeren, vielleicht wird er sich in der ersten österreichischen Liga, ohne der ersten österreichischen Liga zu nahe treten zu wollen, wesentlich leichter tun, weil das Spiel auch nicht unbedingt zu rasant schnell ist, sondern eher ein bisschen taktischer. Oder vielleicht in Brasilien wieder zurück. Ich meine, Carlos Alberto damals zu Bremen gegangen, hat jeder hohe Erwartung, wesentlich höhere Erwartungen gehabt als mit Caio. Er war ja auch Nationalspieler, hat es auch nicht gebracht, ist wieder zurückgegangen und da lief es zumindest einen Tick besser. Das kann sein, dass es bei Caio genau die gleiche Entwicklung nimmt, aber Fakt ist, dass er bei der Eintracht auf keinen grünen Zweig mehr kommt und dass er jetzt den gegenwärtigen Erwartungen entsprechend sich auf der Tribüne wiederfindet.
Also ich musste echt leider recht geben, vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, was redest du denn hier, aber ja, meine Hoffnungen, dass der Caio noch irgendwas bringt, die haben sich auf meine Tiefschlafphase nachts zwischen 2 und 4 komplett zurückgezogen. Also da kommen in so Tiefschlafmomenten manchmal noch Träumereien hoch, aber ansonsten...
Die hast du aber auch nur, weil du irgendwelche Fruchtsäfte abends trinkst, oder?
Ja.
Der schießt der Caio nur noch mit dem Schlüpper an gleich 4 Tore. Ja, so läuft das bei der anderen.
Ah, diese Bilder in meinem Kopf. Ah, Hilfe.
Na ja, gut.
Ja, jetzt weiß ich ja, warum die Alex nackt im Büro sitzt.
Das ist hier immer gleich sexuell werden. Das ist ein Fußball-Podcast, Männer. Jetzt reißt euch mal am Riemen.
Wieso immer gleich? Wir haben 12 Minuten gewartet. Ich weiß gar nicht, was du willst.
Das war für mich eine halbe Ewigkeit, ja. Einem Riemen zu reißen. Nun ja. Ja, so ist es halt. Kai ist noch da und 2 neue sind gekommen. Mit Rob Friend und Mohamedou Idrissou.
Genau, sag den Namen 3-mal schnell hintereinander.
Oh, soll ich?
Nee, musst du nicht. Nee. Ja, 2 Stürmer. Ich hätte jetzt
überraschend.
nicht so wirklich erwartet, dass man zwei Stürmer verpflichtet. Ich meine, sie haben es ja mehr oder weniger geschafft, mit dem Geld, was sie ausgegeben haben, die zwei zu holen. Also von daher eigentlich muss man dem Herrn Hübner da wieder so ein Fleißsternchen verpassen.
Bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Also ob wir beide wirklich brauchen.
Das weiß man nie. Das, ganz ehrlich, ich weiß, der ein oder andere, der sich schon mal in meiner Timeline verirrt hat, beziehungsweise mir irgendwie bei Twitter folgt, der wird schon mitbekommen haben, dass ich mich auf Fuchs Teufels Wilter aufgeregt habe, ja, als ich gehört habe, dass Friend und Idrissou jetzt beide zur Eintracht stoßen, ja, beide schon, zu denen ich normalerweise sagen würde, dass sie schon ein bisschen zu alt sind, 30, ja. 31, und eigentlich nicht das waren, was ich mir erhofft habe. Ihr wisst ja, dass ich mir eher so einen Typ Sandro Wagner erhofft habe, der noch jung ist, ein deutscher Spieler, ein bisschen ausbaufähig. Ich war zu dem Zeitpunkt erst Fuchsteufelswild und habe mich erst ein, zwei Tage danach ein bisschen beruhigt. Ja. Aber zumindest, ja, bei Idrissou scheint es momentan ja schon gar keine schlechte Verpflichtung gewesen zu sein.
Ja, stellt sich zumindest im Moment jetzt erstmal so dar. Es ist halt die Frage, wie sie sich über die Dauer jetzt dann einbringen.
Das ist halt genau die Frage. Ne? Also ich meine, Fenien ist das beste Beispiel dafür.
Wollte ich gerade sagen.
Erstes Spiel, 3 Tore, eingeschlagen wie eine Bombe. Idrissou, die ersten 2 Spiele, auch ein Traum gewesen. Jetzt muss man halt einfach mal abwarten, wie es weiterläuft.
Richtig, ja. Aber ich meine, das hat René, das hast du ja gut gesagt, finanzielles Risiko muss anscheinend nicht gewesen sein. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Das heißt, wir haben im Gegensatz zu damals Fenin nicht so das Haufen Geld rausgeworfen, um jetzt hohe Erwartungen zu schüren. Ich habe auch gelesen, ich glaube, wo war das? Ich weiß nicht, ob es im Eintracht-Forum oder sonst irgendwo war. Da hat auch jemand gemeint, bei den vielen anderen Transfers war er sehr euphorisch und hat es nicht geklappt. Und jetzt ist er halt nicht so euphorisch gewesen. Vielleicht klappt es da sogar besser. Also zumindest die Erwartungen sind nicht dementsprechend hoch, dass sie nicht erfüllt werden können. Hm. Ja. Und Idrissou hat einen guten Anlauf genommen. Friend, das muss man noch abwarten, hat auch im ersten Spiel, da werden wir ja gleich noch zukommen, ein Tor gemacht. Okay. Auf jeden Fall dürften wir jetzt im Offensivverbund, gerade im Sturmbereich, keine Probleme mehr haben. Weil wenn da noch jemand sagt, wir haben zu wenig Stürmer, dann ist irgendwas falsch.
Ja, also das Einzige, wo ich mich halt im Prinzip danach aufgeregt habe oder wo ich so nach wie vor so ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, ist zum einen, dass halt eben die Jungs jetzt halt auch relativ alt sind. Also von der Planung her, wenn man sagt langfristige Planung, muss ich sagen, ja, funktioniert irgendwo nicht so ganz. Wenn du jetzt auf die eine Saison guckst mit Aufstieg und so weiter, alles schön und gut. Aber langfristige Planung heißt für mich irgendwas mit 5 Jahren. Und da laufen die Jungs halt vom Alter her auch schon wieder so ein bisschen hinten raus.
Also ich glaube, langfristige Planung hat bei der Eintracht auch überhaupt keine angestrebt. Wenn du den ganzen Kader mal anguckst, da ist überhaupt keine langfristige Tendenz erkennbar. Und wenn du dir den Kader heute nimmst, mal den Fall vorausgesetzt, wir steigen auf, was dann übrig bleibt, womit du in der ersten Liga weitermachst, ist ein Bruchteil davon, von dem, was wir heute auf der Bank sitzen. Also ich glaube, die Handschrift hier ist ganz klar zu erkennen. Es geht nicht um langfristige Planung, es geht einzig und allein um das Ziel direkter Wiederaufstieg. Und ich glaube, dafür sieht der Kader gar nicht so schlecht aus. Langfristig damit zu arbeiten, keine Chance. Und ich weiß nicht, ich habe diese Woche gelesen, wo es, ich glaube, es war auch eins mit Fee, wo es auch um den Einsatz von jungen Spielern wie zum Beispiel einem Bell oder einem Schmidt und so weiter geht. Und er hat auch ganz klar gesagt, dass er die im Moment, dass die zwar sehr gut trainieren und dass er die auch bringen könnte, aber dass er die in der jetzigen Situation einfach auch nicht an die Mannschaft ranführen will, weil er sagt, damit ist ein junger Spieler einfach überfordert. Hier stehen jetzt wirtschaftliche Interessen und so weiter im Vordergrund. Wir müssen direkt wieder aufsteigen. Und da, damit überfordert er junge Spieler und deswegen stellt er die im Moment hinten ran. Und ich glaube, das ist halt ganz klar die Handschrift dahinter.
Ja, ist ja auch klar. Nur, du darfst, ganz ehrlich, du darfst vielen älteren Spielern, die jetzt im Kader stehen, darfst du es auch nicht so deutlich sagen. Hier, also in der ersten Liga spielt er keine Rolle, sondern das ist nämlich auch so eine Art, ja, Demotivation, will ich mal meinen. Ja, also ich meine, du musst denen schon irgendwo auch Perspektiven aufzeigen, dass die auch in der ersten Liga noch eine Rolle spielen. Aber Fakt ist natürlich, dass du vollkommen recht hast. Ja, wer weiß, wie viele von den Spielern, die wir momentan mit Kaufoption ausgeliehen haben, wirklich auch über die Saison hinaus verpflichtet werden. Ja, und wie viele Spieler spielen über lange Sicht eine Rolle, das wird sich zeigen, aber im Endeffekt muss der Armin Fee erstmal das bewältigen, dass er jeden bei Laune hält und jeder zur optimalen Leistung antreibt, damit wir überhaupt aufsteigen. Ne?
Ich glaube, das Problem ist aber auch, inwieweit du die Jungs dann finanziell irgendwie halten kannst. Ich meine, klar wird durch so einen Aufstieg auch wieder Geld in die Kasse kommen, aber ich meine, die haben jetzt eine Saison, wo sie sich wunderbar empfehlen können und dann geht natürlich dieses ganze Preisgeschachere nachher wieder los.
Ja.
Und dann wird es natürlich auch nicht einfach. Und was dann übrig bleibt, ist halt eben das, womit wir in den letzten Jahren schon gearbeitet haben. Jugendspieler, die du jetzt noch nicht an die Mannschaft heranführen willst, ja, und die alten Säcke in Anführungszeichen, die du noch 3 Jahre an der Backe hast, die du dann aber schon fast nach einem Jahr mit dem Zivi auf dem Platz karren musst.
Ja, ja klar. Ja, das ist halt, was der Alex dann gesagt hat. Wir haben auch nicht dieses Jugendaufbauziel momentan. Das ist anscheinend, das haben wir auch schon länger oder öfter mal drüber geredet, das ist auch intern nicht die Zielsetzung ist sofortige Wiederaufstieg und der wird halt mit relativ betagten Spielern angestrebt. Das muss man sagen, ist auch okay. Aber ganz ehrlich, was du auch eben gesagt hast, stell mal vor, jetzt der eine oder andere, das wird dann schon schwieriger, ihn finanziell dann vielleicht auch zu halten. Macht der Idrissou 20 Buden, verabschiedet er sich nächste Saison nach Dubai, ja, und verdient da nochmal kräftig Kohle, ja. Das muss man dann anders abwarten, aber sie müssen halt jetzt erstmal ihre Leistung zeigen.
Ja, gab es sonst noch irgendeinen Transfer, den wir gerne gesehen hätten, der nicht erfolgt ist?
Ach, keine Ahnung.
Friedhelm Funkel zu Eintracht Frankfurt.
Ja, in der Winterpause.
Kommen wir nachher noch zu.
Der kommt dann erst in der Winterpause.
Also, keine Ahnung, ich hätte ganz gerne noch einen Innenverteidiger gesehen, aber da können wir vielleicht nachher noch genauer zukommen. Vielleicht passiert es ja noch. Aber gut, da ist jetzt keiner mehr gekommen, müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Bell, was die Alex ja schon angesprochen hat, tastet sich ja mittlerweile so an die erste Mannschaft ran, spielt auch in der U23 da auch vornehmlich mittlerweile ganz ordentlich. Das ist ein Spieler, der sich auf mittelfristiger Basis vielleicht mal auch in der Innenverteidigung für Schildenfeld festsetzen kann, der bisher keine Bäume ausgerissen hat. Das bleibt abzuwarten. Aber ich meine, wenn wir jetzt gleich schon auf das Cottbus der Spielern auch zu sprechen kommen, wissen wir ja, was das Schildenfeld alles nicht kann.
Ja, dann.
Ja, also ich glaube von den Transfers nochmal, also wir haben halt jetzt alles auf eine Karte gesetzt, ne? Also wir haben alles auf die Karte Offensive gesetzt, haben die beiden frei gewordenen Positionen durch Stürmer ersetzt. Und da stellt sich mir nach wie vor die Frage, die ich auch schon zum Anfang der Saison gestellt habe: Sind wir in der Defensiven so gut besetzt? In der Innenverteidigung sehe ich mittlerweile keine Probleme mehr. Ich glaube, da haben wir die Breite, die wir brauchen, zumal ja auch ein Belaid erstaunlicherweise Fortschritte im Training machen zu scheint.
Echt? Wo hast du das gesehen?
Hatte Fee in seinem Interview gestern gesagt. Echt? Ja, okay. Da hat er gesagt, dass er sowohl Bell als auch Belaid zum Einsatz bringen könnte.
Mhm. Ja gut, inzwischen zum Einsatz bringen und zeigt auf dem Platz auch mehr als andere, das ist dann schon noch ein Unterschied.
Ja. Das ist natürlich die Frage, aber das ganz andere der Thema dahinter ist nach wie vor die Außen. Ne? Also Jagba hat lichte Momente, hat aber auch viel Schatten dabei. Zavillas spielt scheinbar keine Rolle mehr.
Ja, das sieht aber jetzt anders aus. Also langsam, glaube ich, tastet sich auch auch Zavillas ran. Also ich glaube, was ich heute auch gelesen habe, ist ja, dass auch Zavillas wieder fit ist, wieder mittrainiert und jetzt mal halt zeigen muss, was er kann. Also ich denke zumindest, dass da die Position vakanter denn je ist, ja, weil ich meine, wir können Linksverteidiger jetzt grundsätzlich behandeln und können sagen, dass sowohl in Cottbus als auch gegen den letzten Gegner Rostock auf der linken Verteidigerposition nicht wirklich überzeugt wurde und da Zavillas jetzt natürlich reinstechen kann.
Ja. Ja, aber das ist die linke Seite. Da haben wir zur Not immer noch einen Benny, der jetzt, glaube ich, auch wieder bewiesen hat, dass er kein linker Verteidiger ist. Der macht es da nicht schlecht. Ich will gar nicht schimpfen, aber es ist halt nach wie vor ein offensiver Spieler. Wir haben natürlich auch noch die neue Option, Mo Idrissou auf hinten links. Aber die spannende Frage ist, was haben wir für Alternativen auf rechts? Es ist genau das eingetreten, was ich geglaskugelt habe vor der Saison. Nämlich, Jung findet nach wie vor nicht zu seiner Form. Und jetzt stehen wir da. Jung ist komplett konkurrenzlos. Es gibt keinerlei Alternativen auf hinten rechts. Eventuell Bell, der aber wohl nur als Innenverteidiger in Frage zu kommen scheint. Und da gibt es halt einfach keine Alternativen. Mhm. Und das ist halt jetzt so die Frage. Ja, wir haben alles auf die Karte Sturm gesetzt. Hinten rechts ist für mich nach wie vor ein Thema.
Also wenn du jetzt wirklich das jetzt schon so ansprechen willst mit der Rechtsverteidigerposition, dann würde ich einfach sagen, bleib bei Jung. Das war ganz klar, und wie du das gesehen hast, wie du es in einer weisen Voraussicht schon gesehen hast, wird er vielleicht auch mal ein schwächeres Jahr haben, aber da muss er sich dann halt aber auch durchbeißen. Und momentan ist es nicht so, dass die meisten Tore über rechts fallen bei der Eintracht.
Nee, das ist definitiv nicht, ne? Aber ja, es ist halt auch ein Problem, keine Konkurrenz da zu haben. Der Jung hat eine Stammplatzgarantie, ja, ist ein junger Spieler. Er braucht vielleicht auch mal eine Auszeit.
Ja.
Aber vielleicht tut es ihm auch mal gut, nicht die komplette Verantwortung tragen zu müssen, weil er ist verantwortlich für hinten rechts. Es gibt keine Alternative außer ihm und er trägt die ganze Last auf seinen noch sehr jungen Schultern. Vielleicht wird es ihm auch einfach mental mal gut tun, mal 2 Wochen draußen zu sitzen, sich das anzugucken und dann mit neuer Kraft und neuem Elan wieder reinzukommen. Aber die Möglichkeit haben wir einfach nicht.
Nicht nur mental, auch körperlich. Ich meine, zum einen einmal so dieser geistige Druck, wie du schon sagst, dass er die Verantwortung hat, dass er das Thema da hinten allein mehr oder weniger bewältigen muss, aber halt auch den körperlichen Druck, weil wenn du keine Alternativen hast, heißt das zwangsläufig auch, er muss sämtliche Bundesliga plus DFB-Pokalspiele da hinten stehen, der ist halt auch einfach irgendwann mal platt. Ja, weil so Erholungsphasen zwischen den Spielen reichen dann vielleicht dann irgendwann einfach nicht mehr.
René, guter Punkt. Auch gerade, weil er, wenn es so weitergeht, die U21-Spiele ja auch alle mitmacht. Die hat er in der letzten Zeit ja auch auf der rechten Verteidigerposition mitgemacht. Das heißt, da kommen dann auch nochmal ein paar dazu. Und dann kann schon sein, dass du irgendwann auch als junger Spieler und gerade wenn, was wir uns ja alle wünschen, wenn wir im DFB-Pokal noch ein bisschen weiterkommen, kann es schon sein, dass er dann plötzlich irgendwie am Ende der Saison irgendwie fast 50 Spiele auf dem Buckel hat. Ja? Ein paar weniger würden ihm vielleicht auch gar nicht so schlecht tun, wie ihr das schon gerade richtig angemerkt habt. Ja, aber da stellt sich halt die Frage, wen soll man da reinstellen? Man merkt ja, dass der Tietsch Rivero, der sowohl links als auch Rechtsverteidiger mal spielen könnte und der Fee keine Rolle spielt. Der Schmidt, der von Werder Bremen kam, könnte auch Rechtsverteidiger spielen, bietet sich aber kaum an, zumindest im letzten U23-Spiel der Eintracht hat er sich eher durch eine gelb-rote Karte ins Abseits manövriert. Also das sind halt, da hat die Alex, dann muss man ihr Alex recht geben, kaum Optionen. Aber kriegst du jetzt auch keine mehr, weil du dich auch nicht damit auseinandergesetzt hast. Und jetzt musst du halt mal sehen, wie du das bestreiten kannst. Ne? Oder du bist halt ganz kreativ und setzt irgendwelche Innenverteidiger auf rechts. Gut, mir fällt da einer ein, wenn ihr das jetzt schon so sagt mit dem Rechtsverteidiger-Thema, der Arne Friedrich kann das auch. Ja. Also insofern, ich hab mir schon mal überlegt, ich meine, der Arne Friedrich hat jetzt den Vertrag bei Wolfsburg aufgelöst und allein so ein Captain, so ein Leader-Typ, das da muss man Arne Friedrich ja schon lassen, das ist er für mich in meinen Augen eigentlich schon und vielleicht auch eine moralische Instanz, wird der Eintracht gar nicht schlecht tun. Ich glaube zwar nicht, dass er in die zweite Liga gehen will und ich glaube auch nicht, dass wenn wir ihn verpflichten würden, er so viele Spiele machen würde, aber ich denke, man sollte mal drüber nachdenken.
Na ja, gut, ich meine, was du gemacht hast, ist, wenn du das machen würdest, hättest du einen 1A-Tausch hingelegt.
Genau.
Rückenkranken Chris gegen rückenkranken Friedrich.
Genau, ja. Aber du hättest einen deutschen Nationalspieler in deinen Reihen.
Hat auch nicht jeder Zweitligist, ja.
Ja, es kommt halt auch immer drauf an, wie du es siehst. Du kannst es auch einigermaßen gut vermarkten. Du musst halt sehen, dass er natürlich irgendwie ein bisschen fit ist oder dass er zumindest noch die wirklich Möglichkeit hat, noch ein paar Zweitligaspiele zu machen. Aber allein für einen Trupp, der vielleicht gegen Aufstieg kämpft, das wäre aber auch, das musst du ihm natürlich auch ein bisschen schmackhaft machen. Aber nochmal so ein Aufstieg so am Ende seiner Karriere ist vielleicht keine schlechte Angelegenheit, als bei so einem emotionslosen Werksclub da rumzuhantieren. Ja, also keine Ahnung. Ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten und er wäre dann auch die von Alex geforderte Konkurrenz auf der rechten Verteidigerposition, weil sie ja schon wirklich öfter gespielt hat.
Ich denke, dass sie sich da durchaus, also die Herren Hübner, Fee, Bruchhagen, Gedanken machen müssten und da in der Winterpause nochmal ein bisschen nachbessern sollten. Ich befürchte halt einfach nur, dass wir bis dahin schon unter Umständen das Problem bekommen könnten, dass einem Sebastian Jung da so ein bisschen die Puste über die Dauer ausgeht und er bis dahin dann schon wieder so ein paar schwache Momente zeigen wird auf dem Platz.
Aber eine Möglichkeit habe ich noch, die vergesse ich immer wieder, aber im Endeffekt, wenn es wirklich jetzt dieses Thema näher behandeln willst und wenn du da wirklich eine Option versuchen willst, kannst du auch mit Andreas Hinkel in Kontakt treten, ja? Hinkel ist auch ein normaler Rechtsverteidiger, das ist seine Hauptposition, ist momentan auch vertragslos und ich meine, hat ja auch schon, glaube ich, Champions League, Euroleague und aber auch schon Nationalmannschaft gespielt und ist eigentlich, glaube ich, erst 29 oder 28, 29. bei einem ambitionierten Zweitligisten würde er sich wahrscheinlich auch momentan zufrieden geben. Der ist auch dann froh, dass er überhaupt einen Job hat. Ne? Also Hinkel müsste man sich mal überlegen. Ja, also wenn du das Thema wirklich ansprechen willst und wirklich noch behandeln willst, der ist noch momentan auch ablösefrei, weil er ja auch vertragslos ist, ist eine Option.
Ja, irgendwas werden sie sich da, denke ich, einfallen lassen müssen. Aber kommen wir jetzt vielleicht erstmal zu den Spielen, die gelaufen sind, nachdem die ganze Transfergeschichte da durchgegangen ist. Cottbus war ja dann die erste Bewährungsprobe gleich auf den Kollegen Fenin wieder getroffen, der ja schon, wie du sagtest, nicht getroffen hat. Ich hatte das Glück, ich durfte mir das Spiel nicht angucken, was sich im Nachhinein ja als sehr positiv, glaube ich, herausgestellt hat, oder?
Die erste Halbzeit war eine Halbzeit aus der Hölle, ja. Also, das war ein Spiel von der Eintracht, das überhaupt gar kein Spiel von der Eintracht war. Also, ich weiß nicht, es war grausam. Es war schockierend, was die Eintracht in der ersten Halbzeit, also die lagen seit der 10. Minute mit 1-0 zurück. Rangelow hat sich anscheinend vorgenommen, jetzt immer gegen die Eintracht zu treffen. Das hat er dann auch in diesem Spiel zweimal gemacht. 10. Minute, 1-0 Rangelow. Da war die Cottbusser in irgendwie euphorisiert und wir haben nichts zustande gebracht. Keine Chance. In der Abwehr schlecht gestanden. Im Aufbauspiel desaströs hantiert. Und da hab ich schon Angst und Bange gehabt.
Zu Recht. Also das Spiel wurde auch nicht viel besser. Zum Ende des Spiels kam ein bisschen Kampfeswillen da rein, dass die Tore gefallen sind. War meiner Meinung nach viel Glück dabei. Es war nicht überlegen herausgespielt. Wir haben hinten alles aufgemacht, waren auch die Chancen gut, dass wir ein paar Gegentreffer noch kassieren. Von daher können wir mit dem Punktgewinn zufrieden sein, aber unterm Strich war das eine desaströse Leistung.
Ja, ich meine, wir haben in der 50. Minute ist dann das 2-0 gefallen wieder durch den besagten Rangelow. Da habe ich gedacht, die Sache ist vergessen. Ja? Da habe ich gedacht, okay, scheiße, das ist die erste Saisonniederlage und wie dusselig wir uns hier anstellen. Ja? Selbst als das 2-1 der 66. gefallen ist durch Rob Friend, der Anschlusstreffer, aber das kam mir nicht vor wie ein Anschlusstreffer. Da habe ich dann gedacht, oh, ich weiß nicht, also du hast nicht diese Körpersprache der Spieler gemerkt, die das Spiel jetzt noch unbedingt rumdrehen wollen. Postwenden ist ja dann in der 70. dann auch das 3-1 gefallen. Und da habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall jetzt gewesen. Also das 3-1 in der 70. habe ich gedacht, okay, jetzt können wir den Sack, ist der Sack zu, jetzt können wir einpacken. Und dass wir dann aber wirklich durch Korkmaz und in der letzten Minute durch Idrissou noch das 3-3 gemacht haben. Also ich weiß nicht, nach dem 3-2 durch Korkmaz, da war es für mich schon so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt könnte vielleicht noch was gehen. Und dieses 3-3, ganz ehrlich, das war dann typisch Eintracht. Das war dann schon Eintracht. Du hast schon gemerkt in den letzten Minuten, dass die Eintracht nochmal einen Ausgleich machen wollte. Das war zwar alles überhaupt nicht spielerisch und nur wie in der Kreisliga stumpf hoch rein, ja, so wie wir das letzte Saison auch schon teilweise in der ersten Liga gemacht haben. Aber es hat gewirkt und ich denke, moralisch war das eine super Sache. Also moralisch war, dass wir überhaupt noch den Ausgleich gemacht haben, denke ich, schon eine richtig wichtige Sache. Auch wenn es, ja, wie die Alex gemeint hat, nicht wirklich verdient war. Natürlich war es nicht verdient, ja. Aber im Endeffekt scheiß ich auch drauf, dass es verdient war. Ja, ich meine,
das ist mir im Endeffekt auch wurscht egal. Scheiß auch verdient. Also.
Ja. Weil, und da kann er sich auch beschweren, beschwert sich auch zu Recht der lustige Herr Wollitz, ja, der anscheinend das als Vorliebe auch sieht, Spieler persönlich zu diskreditieren, was ich nicht wirklich positiv heiße und im Endeffekt froh bin, dass er uns bei uns nicht angeheuert hat.
Aber wie Schmitz Katz, der Gute, im Interview hinterher, ne?
Ja, was, du hast mir das noch näher beschrieben. Was hat er denn, hat er gegen einige Einwechselspieler geschossen, ne?
Ich muss echt ganz ehrlich gestehen, ich habe es schon wieder ausgeblendet. Ich habe mich am Anfang schon drüber aufgeregt, während ich das Interview verfolgt habe im Fernsehen. Aber was genau, kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen. Also er hat halt permanent um den heißen Brei rumgeredet und hat es halt noch versucht, schön zu reden oder auszuschmücken, um die Spieler nicht beim Namen zu nennen. Aber hast halt schon gemeint, wenn Spieler reinkommen, die müssen halt ihre Leistung bringen. Die können sich nicht 20 Minuten Zeit lassen, bis sie raffen, wo das Spiel lang läuft. Ja, und dann hat er auch die ganze Zeit, ja, das war ein Spiel, was hat er gesagt, erst Not gegen Elend und dann naiv gegen einfallslos, hat er auch recht, ja.
Ja, wobei ich eigentlich...
Spieler vom Brot nehmen lassen und einfallsreich haben wir tatsächlich nicht gespielt. Wir haben spielerisch keine einzige Idee gehabt, wie wir denen irgendwie Herr werden können.
Wobei ich es von Cottbus eigentlich gar nicht so schlecht fand, also das Offensivspiel, ja, aber gut, das soll er dann für sich beurteilen, ja, aber wir haben natürlich wirklich kacke gespielt, haben den einen Punkt mitgenommen, aber das war schon okay. Auswärts kannst du auch gegen eine Mannschaft, die ja selbst vielleicht auch aufsteigen will, Cottbus, kannst du auch mal einen Punkt mitnehmen. Natürlich habe ich vor dem Spiel gesagt, hier, das muss ein Dreier sein, aber so wie das Spiel gelaufen ist, ich habe vorhin schon zum René gesagt, ich habe in der Bar gesessen, war auch relativ allein, ja, habe da so meinen Brunch zu mir genommen, ja, weil das alles relativ kurzfristig war. Und dann beim 3-3 bin ich dann aufgesprungen und habe jegliche Kontenance verloren und hab halt wild rumgeschrien, ja, und ein paar Verirrte haben mich dann halt auch angeguckt wie sonst was, ja, aber das war halt so ein typisches, ja, jetzt haben wir das 3-3 noch gemacht, so Mittelfinger hoch, ihr Ostwestfalen, da, das wollte ich schon sagen.
Ja, Ostwestfalen.
Cottbusser, passt auch, man weiß ja nie so genau, ja. Ihr Cottbusser, ja, also insofern.
Ja, aber am Ende des Tages können wir ja wirklich froh sein, dass wir den Punkt da noch irgendwie bekommen haben. Ich meine, so Spiele hätten wir ja im letzten Jahr mit Pauken und Trompeten abgegeben und hätten da ja keinen Punkt mitgenommen. Also von daher ist das für uns ja schon eine Steigerung.
Ja, definitiv.
Dass es nicht sehenswert war, ja, okay, aber wenn es einen Punkt am Ende des Tages noch gibt, dann verkraftet man das in gewisser Art und Weise ja dann schon irgendwo wieder.
Ja, das stimmt. Gut, und eine Woche später war es auch deutlich besser.
Ich wollte gerade sagen, war ansehnlicher, wobei du ja zum Beginn der zweiten Halbzeit nicht wirklich viel gesehen hast vom Spiel. Ich war nicht im Stadion, ich habe es gerade so vor den Fernseher geschafft. Und ja, Beginn zweiter Halbzeit, also ich habe nur Nebel gesehen. Ihr wart, glaube ich, im Stadion und könnt da zwei Sätze mehr zu sagen.
Ja, das fing ja vor dem Spiel, fing das ja schon komplett beschissen an. Ich fahre immer mit der S-Bahn ins Stadion, mit der S7, also komme aus der genau entgegengesetzten Richtung, nicht aus Frankfurt, sondern aus Richtung Darmstadt, und sitze im Zug, habe zwei Stationen zu fahren, steige ein, halte an der nächsten Station und es stehen 300 Rostocker Hools am Bahnsteig. Also ja, die haben sich halt einen großen Bogen um Frankfurt gemacht und haben sich überlegt, steigen wir doch mal ins Zeppelinheim zu. Unser Zug ist normalerweise immer ziemlich leer, also wir waren vielleicht in drei Zügen mit 20 Eintracht-Fans und dann kommen auf einmal 300 Rostocker rein. Hatte ich dick Bock drauf, ging mir auch gar nicht so gut. Am Bahnsteig fing's dann an, dass die Rostocker versucht haben, über die Zäune zu klettern und kaputt zu treten. Dann hat die Polizei eingegriffen, versucht die 30 Eintracht-Fans irgendwie aus der Rostocker Menge rauszuziehen. Auch nur mäßig gelungen, also war schon beschissen. Ich war froh, wie ich irgendwann draußen war. Und dann pünktlich zum Shoppen an die Schirn geschafft hatte. Also das war schon mal so der erste Fauxpas, den die Polizei sich geleistet hat, ist mir ein Rätsel, wie die mit Autos und Bussen mit 300-400 Mann nach Zeppelinheim anreisen können, komplett unbeobachtet von der Polizei. Dass die Polizei sich nicht wundert, hier sollten doch vielleicht mal Rostock-Fans ankommen? Nee, war nicht. Wundert sich keiner.
Die waren ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ja größtenteils damit beschäftigt, das Aufkommen von den Eintracht-Fans, die sie da irgendwo einkassiert haben, sich genauer anzugucken, die mit irgendwie Mundschutz und was weiß der Geier unterwegs waren. Da haben sie sich ja mehr auf die konzentriert anscheinend, als auf eventuell die gegnerischen Fans, die kommen könnten.
Ja, also die haben sie in der Stadt schon festgenommen, waren wohl 80 Eintracht-Fans, die in der Stadt auf die Rostocker gewartet haben, die natürlich nicht kamen, nee, waren ja auch bei mir im Zug. was mir aber da auch schon aufgefallen ist, also dass die Jungs Pyros dabei haben, das war offensichtlich, also die hatten also große Stangen dabei, wo sie den ganzen Kram halt drin hatten, also das hast du im Zug schon gesehen. Warum das trotzdem niemandem aufgefallen ist, verstehe ich auch nicht so ganz.
Na, wird ja mal wieder super kontrolliert, ne? Also bei allem Respekt. Ja. Ich meine, wir bekommen ja bestimmt auch wieder eine anteilige Strafe dadurch, dass wir nicht korrekt die Leute überprüft haben, ja. Das ist dann auch wieder eine feine Angelegenheit, ja.
Ich mein, wobei ich dann aber auch sagen muss, das ist doch eine Sicherheitsfirma, die da.
Denke ich auch. Da müsstest du im Endeffekt auch als Sicherheitsfirma dann irgendwie belangt werden.
Aber 1:1 die Strafe durchreichen und sagen, hey, ihr habt den Auftrag, die Leute zu kontrollieren. Wenn ihr nicht in der Lage seid, das zu machen, dann zahlt er jetzt hier gefälligst mal die Zeche.
Ja klar, guck mal, wenn ich überlege, dass ich vor 2 Wochen oder so mein Deo mal wegspeisen musste, mein kleines Deo, ja, und andere kommen dann mit Pyros durch, ja, weißt du, der eine macht es anscheinend genauer, der andere nicht, aber das ist dann wirklich ein Versagen der Sicherheitsfirma, da hast du vollkommen recht. Bei mir war es so, als ich ins Stadion gehen wollte, Ich war auch relativ zeitlich knapp dran. War es dann zwischenzeitlich so, dass ich in einen, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, das war, was war das für Gas? Das war wie so Pfefferspray-artig, ne? Wurde anscheinend irgendwas von der Polizei gezündet. Und dann sind dann wahrscheinlich so gefühlte 2000 Leute mit mir vom Bahnhof Richtung Stadion gelaufen und alle haben so gehustet und hatten tränige Augen, ja, weil im Wald sich irgendwas abgespielt hat mit ein paar Rostockern und die da dementsprechend halt auch eingegriffen haben. Ja. War halt auch eine relativ schöne Situation. Ich habe versucht, so wenig wie möglich zu atmen, aber im Endeffekt war das halt, ja, eine Art eine irgendwie beklemmende Aktion. Ne? Gut, beim Spiel dann angekommen, hat man natürlich Glück dadurch, dass die Eintracht wenigstens früh in Führung gegangen ist. Ne? Zweite Minute ging es rund, Idrissou ja. Gleich in der zweiten Minute mit einem schönen Rechtsschuss das 1-0 gemacht. So ja, konnte es dann weitergehen. Aber die erste Halbzeit an sich war ja dann auch nicht mehr so wirklich ansehnlich.
Nee, vor allen Dingen, weil wir auch vorher gesagt haben, wenn wir ein frühes Tor machen, dann ist der Bann gebrochen und dann geht's los. Aber ja, frühe Tor war da, ich war voller Vorfreude, jetzt geht's los, aber ging dann erstmal nichts los.
Nee. Und dann, ja, also ich meine, das Spiel war, man muss auch sagen, in der ersten Halbzeit haben wir dann auch kaum noch versucht, so ein Spielzug wirklich durchzuspielen. Ich glaube, es gab ein, zwei Torschüsse, die dann probiert wurden. Wir standen relativ sicher eigentlich auch hinten. Ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich genau daran erinnern, dass in der ersten Halbzeit Rostock wirklich gute Chancen hatte. Vielleicht eine, aber Nikolov stand übrigens auch relativ sicher, fand ich. Also ich weiß nicht, also ich fand, der hat ein recht gutes Spiel gemacht. Ja, so war es. Dann ist die erste Halbzeit vor sich hingeplätschert. Halbzeit 2 hat später angefangen, aufgrund der von Alex eben genannten Pyros. Ne? Das war ja eine relativ interessante oder imposante Show.
Ja, ging schon gut ab. Also sowas habe ich bislang auch im alten Waldstadion in der Masse noch nicht gesehen. Das war ja schon Wahnsinn. Was ich aber dazu sagen muss, was halt überhaupt nicht ging, Böller auf die Gegengerade werfen, Dolchspuren auf die Gegengerade schießen, aufs Feld schießen, oben ins Stadion reinschießen, geht gar nicht.
Das sah, fast aus wie Raketen. Also ich kenne mich jetzt in der Terminologie der Pyrotechnik nicht unbedingt so gut aus, aber das sah wirklich teilweise beängstigend aus und du musst halt auch immer dran denken, ja, da sitzen aber bestimmt auch mal kleine Kinder. Wenn die das abbekommen, dann ist aber Schluss mit lustig. Ja,
ist jetzt, glaube ich, auch relativ egal, ob das kleine Kinder sind oder erwachsene Menschen. Wenn du so Dinge ins Gesicht kriegst, ist halt einfach mal schlecht.
Genau, ja.
Das war halt auch der Moment, wo ich vorm Fernseher gesessen habe, gesagt habe, wunderbar, Schiri, jetzt sei bitte schlau, pfeift das Ding hier und jetzt an der Stelle ab. Die Polizei soll hin, soll die ganzen Spasemacken, die da im Block sind, mal für 24 Stunden wegsperren und wir brechen das Spiel ab und gehen alle nach Hause. Das wäre das, was ich in dem Moment gefordert hätte.
Ja, wobei mit dem Spielerprobe ist uns ja nicht geholfen, ne? Also,
ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ja mittlerweile leidenschaftslos, ob uns damit geholfen ist oder nicht. Also solche Idioten, da musst du auch durchgreifen und denen dann nicht noch 45 Minuten eine Show bieten, da müssen sie irgendwann mal stärker ran. Also das geht so gar nicht.
Immerhin hat die Eintracht dann auf dem Platz die Antwort geliefert, hatte recht früh dann das zweite Tor gemacht, Meier, das war, Jagba ist ja in der Halbzeit reingekommen, für den doch recht mauen. Für wen ist er eigentlich rein? Ach, für Kockmaz. Ja, Kockmaz hat für mich leider kein gutes Spiel gemacht. Das gute Spiel, was er gegen Cottbus eigentlich nach seiner Einwechslung gemacht hat, hat er jetzt vermissen lassen. Da ist dann Jagba reingekommen, der für mich in Halbzeit 2 ein richtiges Feuerwerk abgebrannt hat. Also bei dem kann das kapiere ich nicht. Na, spielt er richtig kacke. Der war ja die ganze Zeit auf ein bisschen auf absteigenden Ast. Jetzt kommt er gegen Rostock rein und macht ein Wahnsinnsspiel. Ja, ich glaube 2 Vorlagen oder so. Also das war richtig fein. Richtig schön, schöner Spielzug auch zum 2-0, den Meier dann vollendet hat. Und dann war schon der Bann gebrochen. Dann hast du gemerkt, jetzt läuft der Dachs eigentlich. Idrissou beim 3-0. Also dieses 3-0, das war Wahnsinn. Also ich würde es mir auch noch 10-mal angucken, wie er den Ball angenommen hat und dann auch verwertet hat. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt euch noch daran erinnern, das war schon grandios. Ja, so
das war aber auch nicht die einzige Szene. Ne? Ich erinnere mich da an noch eine Szene von Benny Köhler, hinten an der Eckfahne. Der Ball war... Knapp vorm Aus, ist dann gegen die Eckfahne geprallt und ist dann genau in der Ecke liegen geblieben. Und beide Spieler standen hinterm Ball, Köhler vorne am Ball, sein Gegenspieler hinter ihm. Und er musste halt irgendwie raus. Und da geht doch hier unser Brasilianer Benny hin, nimmt den Ball auf den Fuß hoch, jongliert ihn zweimal und haut ihn weit nach hinten weg. Also das war schon ein großes Kino, was wir da teilweise gesehen haben.
Ja, fand ich auch. Das war schon, das, genau an die Situation kann ich mich auch noch erinnern. Das war natürlich, das war eine feine Angelegenheit, ja. War echt gut. Also man muss sagen, die Eintracht fand ich, hat, war das, was mir so ein bisschen gegen FSV gefehlt hat, obwohl das Ergebnis sehr klar war, dass die Eintracht jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Rostock schon dominiert hat. Dass du gemerkt hast, dass die Eintracht auch noch mehr Tore hätte schießen müssen eigentlich, wenn wir uns an den lustigen Elfmeter von Benny Köhler erinnern.
Boah, was hab ich geflucht? Ganz.
Geflucht hatte ich eigentlich schon, als ich gesehen habe, dass er sich den Ball nimmt. Das war schon so der erste Moment, wo er auch so rund um mich rum in der Kurve sich jeder weggedreht hat und gesagt hat: Oh mein Gott. Wir hatten dann kollektiv zwischendurch mal angefangen, nach Nikolow zu rufen. Ich glaube,
Sau
du warst
stark,
auch
Axel.
Marvin, der dann irgendwann gesagt hat: Oh, Alex, mach den Bub jetzt nicht nervös. Aber es kam, wie es kommen musste. Und der Idiot, also der Torwart lag ja schon am Boden
Ich
in
wollte
dem
gerade sagen,
Moment, wo der
der war da
Köhler
schon in der
so.
anderen Ecke. Der
Der
war
war ja
da
schon,
schon
der war
weg.
schon freiwillig quasi in die Kabine gegangen und dann weg. Ja.
Ist unglaublich, aber ganz ehrlich, wie die Alex schon gesagt hat, das war eigentlich jedem in der Kurve klar. Ja? Es gab danach auch eigentlich gar keine großartigen, also zumindest ist mir nicht mehr in Erinnerung geblieben, Buhrufe oder sonst irgendwelchen Missfallensbekundungen. Jeder wusste eigentlich, dass wenn Köhler antritt, er dementsprechend auch verschießen wird. Das war dann klar und nach einer Minute ging es dann auch weiter und er wurde auch wieder angefeuert. Ne? Also es war weniger als bei sonst einem Elfmeter, der verschossen wird. Bei Köhler, der nachweislich auch gar kein Elfmeterspezialist ist, ich weiß auch gar nicht, wie jemand überhaupt dazu kommen kann, Köhler den Ball in die Hand zu drücken, das hätte ich vielleicht eher, keine Ahnung. Ach, im Zweifel hätte Lehmann das machen müssen. Ja, Lehmann war zu der Zeit auch schon eingewechselt. Da hätte Lehmann halt das Tor gemacht. Also ich glaube, er hätte einen sicheren Schuss gehabt. Aber dass Köhler den Ball nicht verwandelt hat, das war so ein bisschen ärgerlich, gerade weil es da, glaube ich, auch schon 3-1 stand. Ne?
Ja, also da hätte er zum 4-1 vorlegen können und es wäre natürlich auch genau das Richtige zum richtigen Moment gewesen. Da wär der Drops gelutscht gewesen. Wir hatten eh einen riesen Spaß in der Kurve, wie schon ewig nicht mehr. Wäre eine geile Party gewesen und wäre
Ja.
wirklich durch gewesen. Aber den dann nochmal, ja, Wermutstropfen.
Ja, das stimmt, ja. Und man muss auch sagen, danach hatte für mich, also für mich sah es so aus, als hätte er nach Rostock ein paar mehr klarere Chancen gehabt. Die haben sich danach nochmal kurzzeitig motiviert gefühlt. Also ich habe das natürlich nicht so genau gesehen, wenn du ganz gegenüberliegend stehst, Nikolov den einen oder anderen Ball doch ganz gut zum Aus- oder zur Ecke geklärt hat. Ja, also es kam dann für mich so ganz rüber, gut rüber, als würde Nikolov die Wogen dann noch glätten, dass wir nicht plötzlich das nicht noch einen Anschlusstreffer kassieren. Ne? Gut, aber wie lange hat das gedauert? 5 Minuten hat es gedauert. Danach war die Drangperiode von Rostock auch wieder dabei, vorbei und dann haben sie sich auch dem Ganzen ergeben. Und zum Schluss haben wir dann das 4-1 gemacht. War das jetzt eigentlich der Jagba oder hat jetzt oder war es doch
Nee, war
hinten
ein
raus?
Eigentor. Eigentor. Jagba hat von rechts einfach abgezogen.
Ja.
Der wäre, keine Ahnung, bestimmt 5 Meter am Tor vorbeigegangen und dann
Er
hat
ist
irgendein Rostocker seinen Fuß
abgefälscht worden.
dazwischen gehalten und ab oben schön in die Ecke rein.
Ah, schade. Ich habe nämlich nur den Jubel so wirklich miterlebt. Und ich glaube, davor war eine Fahne, die ganze Zeit umhergeschwenkt wurde und ich das Tor dementsprechend gar nicht gesehen habe. Deswegen wusste ich jetzt nicht genau. Aber gut, trotzdem, Jagba hat ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er den Ball wahrscheinlich nie direkt verwandelt hätte. Aber gut. Im
Ich
Endeffekt
würde jetzt
ja.
gerne mal an was anknüpfen, Marvin, was du eben schon mal angesprochen hast. Ich würde gerne mal eine Lanze für einen Ocker brechen. Also der wurde ja auch wieder viel gescholten jetzt in den letzten Tagen, von wegen des 3-1 geht auf seine Kappe, hat er sich wieder seinen Bock geleistet, er hat halt immer wieder seine dunklen 5 Minuten dabei. Sehe ich gar nicht so.
Wie war es denn? Wie war denn das 3-1? Weil ich habe es, wie gesagt, nur im Stadion.
3-1 ist gefallen durch einen Fernschuss,
Ja.
außer Nikolov und ich glaube Sebastian Jung war keine Sau mehr hinten. Und Nikolov macht was? Wehrt den Ball nach rechts zur Seite ab.
Ah,
Ist
okay.
eine Sache, die man normalerweise gar nicht von ihm sieht, aber der Stürmer von den anderen ist halt nach rechts hingelaufen und hat den Ball dann reingehauen. Aber wir waren hinten offen wie ein Scheunentor. Wenn er den Ball früher gesehen hätte, hätte er ihn eventuell fangen können, wobei der schon hart geschossen war.
Ja.
Aber er hat ihn nicht nach vorne abgewehrt, er hat ihn zur Seite abgewehrt. Und in dem Moment ist es für mich überhaupt kein Torwartfehler mehr. Und da muss einfach noch jemand mit hinten sein, wenn er keine Verteidigung hat. Und da kommen zwei Rostocker auf ihn zugelaufen und es ist nur noch einer mit hinten, da kannst du nicht viel anders machen. Entweder fängt er ihn oder hält ihn fest, was er wohl nicht konnte. Kann passieren, wenn der Ball hart geschossen ist, ist vorher nochmal kurz aufgekommen, ist überhaupt mag meiner Meinung nach überhaupt keinen Torwartfehler, rechne ich ihm null an. Und meiner Meinung nach hat er genauso, wie du es eben gesagt hast, Marvin, der hat ein gutes Spiel gemacht. Und für mich bringt der Nikolov diese Saison bis jetzt eine konstant gute Leistung.
Muss ich auch sagen. Also wie gesagt, ich habe das auch nicht als Torwartfehler gesehen. Natürlich habe ich es nicht in der Art und Weise gesehen, weil ich im Stadion war, nicht vom Fernseher. Aber für mich war das in dem Moment kein Torwartfehler. Das kann passieren. Aber wie du gesagt hast, standen wir relativ weit offen. Und für mich ist Nikolov wirklich auch, und das muss man mal ganz klar sagen, ich will ihn jetzt nicht zu hoch loben, weil ich genau weiß, ob er denn nach unten gehen kann. Aber Nikolov eine Konstante der Saison, die auch die Abwehr zusammenhält. Weil ich bin mir fast sicher, dass Kessler, der dementsprechend ja auch irgendwann ausgetauscht wurde, nicht die Souveränität besetzt, die doch relativ zusammengewürfelte Innenverteidigung dementsprechend zu ordnen, wie das Nikolov momentan macht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Nikolov den Laden da hinten auch ziemlich gut zusammenhält. Und das sieht man vielleicht nicht die ganze Zeit. Wobei, wenn du darauf achtest, ist Nikolov immer derjenige, der viele Anweisungen gibt. Stell dich da hin und pass da drauf auf, das merkst du schon. Und insofern, er macht einen wichtigen Job momentan und den macht er gut. Und da lasse ich auch bislang nichts drauf kommen.
Ja, also so in Summe kann man schon sagen, hat er das ordentlich gemacht. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil mein Tipp halt 3-0 war und ich halt zu dem Moment genau richtig gelegen habe. Aber
ja, natürlich.
Am Ende des Tages zählt, dass wir gewonnen haben mit einer souveränen Leistung. Und von daher bin ich ihm da auch in keiner Weise böse. Er hat schon ein ordentliches Spiel geleistet. Und dass man so ein Ding mal hat, was dann da wegspringt, gerade wenn der so hart geschossen ist, ja, meine Güte, das kannst du in dem Moment halt einfach auch nicht verhindern.
Und jetzt ist der Heimfluch endlich besiegt. Ja, das ist auch, das, jetzt kommt keiner mehr mit dem scheiß Heimfluch und wir können zu Hause nicht gewinnen, bla bla. Jetzt haben wir nachweislich richtig zu Hause gewonnen, nicht ein vermeintliches Auswärtsspiel, was eigentlich zu Hause war. Wir haben jetzt zu Hause gewonnen, Schluss mit lustig und jetzt geht's weiter. Ja, und ja, jetzt muss aber mal eine Siegesserie ran, weil die ganzen anderen Gegner, wer da jetzt kommt, der nächste Auswärtsspiel ist gegen Dresden, nächste Heimspiel ist gegen Union Berlin. Union Berlin musste auch zusammenfalten, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ne?
Ich sag mal so, in Summe stehen wir ja jetzt eigentlich gar nicht schlecht da.
Ja.
16 Punkte aus 8 Spielen, 3 Punkte auf Platz 1, die uns fehlen, das ist, glaube ich, in Ordnung. Also die schweren Gegner in Anführungszeichen sind durch. Was jetzt kommt, ist nicht zu unterschätzen, aber auch eigentlich bei weitem nicht so schwer wie das, was am Anfang da war. Also eigentlich für uns eine ideale Ausgangssituation. Auf
ja.
Der anderen Seite reden wir hier von der Eintracht, das ist dann auch wieder das, was mir dann so ein bisschen Angst dabei macht.
Das ist genau der Punkt und was ist in den letzten Jahren immer passiert, wenn es einigermaßen lief, es fielen so Sätze wie, wir müssen uns jetzt oben festbeißen, wir dürfen jetzt den Anschluss nicht verlieren, unser Restprogramm ist jetzt einigermaßen okay. Es waren normalerweise die Situationen, wo, wenn wir jetzt in Liga 1 noch stünden, wir auch das Wort Europapokal wieder in den Mund genommen hätten und dann jetzt, also wir dürfen jetzt auch nicht übermütig werden. Wir stehen so gut nicht da, wie wir da stehen wollten. Wir müssten eigentlich die Liga mal ein bisschen mehr dominieren, was wir im Moment noch nicht tun. Ja, wir hatten die schweren Spiele schon und ja, jetzt kommt es vielleicht ein bisschen leichter. Aber nicht übermütig werden. Aufstieg ist noch lange nicht safe.
Nee, gar nicht, weil die anderen ja auch alle sehr gut punkten. Guck dir Fürth an. Ich meine, im Endeffekt war es klasse, dass wir das erste Spiel gegen Fürth gewonnen haben, was deren einzige Niederlage war. Ja, das muss man auch mal so sagen. Aber im Endeffekt ist es so, wir haben auch schon ein paar Punkte, gerade gegen Paderborn, das schmerzt gewaltig, dass wir da 2 Punkte im Endeffekt verschenkt haben. Die werden jetzt auch schon nicht schlecht. Wir müssen uns jetzt ranhalten, kontinuierlich punkten, damit wir dieses Ziel Aufstieg wirklich auch nicht aus den Augen verlieren. Bisher sind es nur 2 Punkte, aber ich sehe mit Fürth einen ganz klaren Aufstiegskonkurrenten, mit Pauli einen ganz klaren Aufstiegskonkurrenten. Ich denke, dass Braunschweig im Verlauf der Saison noch ein bisschen nach unten geht, 68 geht nach oben. Und Düsseldorf wird sich da halten. Und das sind genügend Gegner für 2 Aufstiegsplätze.
Ja.
Deswegen. Also wir müssen halt schauen, dass wir damit das irgendwie klappt. Aber ich denke, ich bin vorsichtig optimistisch, wenn wir jetzt die nächsten Spiele werden scheiße. Ja. Wir brauchen nicht denken, dass gegen Union Berlin das hier super rabbelt in der Kiste. Das sind alles jetzt Gegner, die kommen, die hinten dicht stehen und für die 0-0 ein geiles Ergebnis ist. Und dafür haben aber auch dann die Spieler geholt, wie Idrissou oder auch Rob Fendt, die halt mit einem hohen Ball hoch rein dann das entscheidende Tor machen. Ja, und so wird es halt laufen. Und wenn es so läuft, für uns, dass wir die Spiele holen und diese Punkte holen, sollte mir recht sein.
Ja, also die nächsten Spiele werden scheiße, die müssen wir aber nutzen, um uns genügend Selbstvertrauen auch anzuspielen.
Ja.
Und da müssen richtig Punkte mitgenommen werden, weil dann kommt nämlich das Spiel, auf das ich mich richtig freue und wo ich dick Bock drauf habe, gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal.
Oh ja.
Und da brauchen wir Motivation und noch ein paar Trainingsspiele in der zweiten Liga für, die wir alle mit 3 Punkten und Siegen mit nach Hause nehmen. Und dann kann Kaiserslautern kommen.
Auf jeden Fall. Und das wäre dann sowieso ein Fest. Egal, wie es ausgeht, weil zu verlieren haben wir nicht viel, aber zu gewinnen umso mehr. Ne?
Ja, was ist denn so eure Meinung für das Spiel gegen Dynamo? Also ich meine, die Dresdner stehen jetzt irgendwo so mitten in der Tabelle, haben glaube ich 7 Punkte derzeit. Aber zu unterschätzen sind die ja jetzt auch nicht so wirklich. Also die haben ja auch schon ein paar nicht gerade unwichtige Dinger da gemacht.
Ja, die stehen, als Aufsteiger stehen sie in einem relativ, ja, relativ sicheren Umfeld, haben wir jetzt auch schon 5-mal verloren, 2 Siege, okay. Aber diese Siege, die sie gerissen haben, waren auch, glaube ich, gegen Unterklassige, also nicht Unterklassige, aber auch Mannschaften, die unter ihnen in der Tabelle stehen. Ich weiß nicht, da muss aber eigentlich auch schon ein Sieg drin sein, ja. Also mit dem Unentschieden würde ich mich da jetzt wirklich nicht zufrieden geben, auch weil sie jetzt wieder gegen Ingolstadt, die haben zu Hause, nee, auswärts gegen Ingolstadt verloren. Und Ingolstadt ist für mich eigentlich der Inbegriff des potenziellen Absteigers. Und wenn ich das so sehe, dann muss die Eintracht auch einfach mal gegen Dresden gewinnen. Ich denke, das wird ein hitziges Duell. Ich will ja jetzt nicht genau wissen, wie das fantechnisch aussieht. Da kann man vielleicht einen Vorteil haben, dass am Montag stattfindet und vielleicht nicht ganz so viele Fans hinreisen. Aber an sich, die Mannschaft ist akzeptabel. Die haben ganz guten Torhüter mit Dennis Eilhoff. Aber an sich musste schlagen. Also für mich 3 Punkte Pflicht.
Definitiv. Also mal außen vor gelassen, dass sie gegen Leverkusen gewonnen haben, sind 3 Punkte wirklich Pflicht. Die müssen mit. Eigentlich gilt es für die ganzen nächsten Spiele. Dresden muss ein Sieg her.
Ja. Die Sache ist ja die, ich meine, auch selbst wenn, da war der Heller mal spielt, ja, unser früheres Torphantom, will ich nicht sagen, Tor hat er nie geschossen, aber Laufphantom, ja. wenn er gegen uns dann vielleicht noch trifft, von mir aus, aber wenn es dann 3-1 für die Eintracht steht, ist mir auch recht, ja. Also im Endeffekt, Dresden können auch von mir aus gerne in der Liga bleiben, finde ich immer eine Mannschaft, die auch irgendwo eine gewisse Tradition hat, aber gegen uns müssen sie die Punkte lassen.
Was denkt ihr, mit was von der Aufstellung wieder hingehen werden? Wieder ähnlich oder?
Eine Veränderung, ich denke eine Veränderung, Matmur, weiß nicht, hat man für mich, Korkmaz wahrscheinlich raus, dafür Jagba rein und Jagba halt linke Verteidiger. Das war's. Sonst bleiben wir genau so, oder?
Ja, abhängig davon, wie fit dann nachher wirklich Schwegler und Idrissou sind. Der eine hat's im Rücken und der andere, glaube ich, auch, war es auch Rücken oder was hat er?
Ach, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das momentan so gravierend ist, dass sie nicht spielen können. Gut, bei Schwegler weiß man nicht. Da will man auch verhindern, dass es irgendwie eine langfristige Geschichte ist. Und da geht man vielleicht lieber auf Nummer sicher. Aber bei Idrissou denke ich nicht, dass es was großartig Dauerhaftes ist. Deswegen, ich glaube, wir werden, wie ich schon gesagt habe, Köhler wieder nach vorne ziehen. Korkmaz geht raus und die Linksverteidigerposition wird wieder einmal von Jagba begleitet. Und das war's, sonst wird nichts passieren.
Also ich würde auch einen Matmur mit reinnehmen. Mir hat der Rode auf der 6 gefällt er mir deutlich besser als auf der rechten Offensivposition. Von daher würde ich mit Matmur in der Mitte, wenn es denn sein muss, Meier, wobei ich da auch gerne mal ein Fragezeichen hinmachen würde und da einen Friend oder einen Idrissou sehen würde und vorne als Stürmer mal einen Hoffer oder einen Gekas rein. Die Kombi würde ich gerne mal sehen.
Aber wie gesagt, warum solltest du großartig Unterschiede machen, wenn du so gut gewonnen hast? Das wird sich wahrscheinlich auch der Trainer denken, weißt du, insofern. Aber gut, wir schauen mal. Ergebnis, was denkt ihr? Tipp?
Alex, fang du an.
Mein Tipp liegt bei einem 3-0. Ich will ein dominantes Spiel sehen, ohne Gegentore und überhaupt keine Gefahr zulassen, dass irgendwas schiefgehen könnte.
Okay. Ja, mit dem 3-0 habe ich jetzt hier letzte Woche schief gelegen. Ich denke aber, dass wir durchaus, nach dem, was wir in Rostock gezeigt haben, Potenzial haben, um bei dieser Wortgeschichte zu bleiben und würde jetzt auf ein 4-1 für uns tippen.
Oh, alles sehr optimistische Tipps. Also ich denke eher, dass es so ein typisches Montagsgegurke wird. Denke so ein 1-0 für uns durch irgendeinen Kopfball.
Ja. Durch irgendeinen Kopfball, das heißt... Köhler schießt nicht die Ecken und Idrissou verwandelt.
Ich muss sagen, die Ecken haben sich zum Teil gebessert, weil auch nicht nur Köhler die geschossen hat. Also ich fand, das war ein bisschen besser. Wir hatten die geschossen. Schwegler hat öfter Ecken jetzt auch geschossen. Ecken zum Beispiel. Das war wirklich akzeptabel. Sie kommen zumindest in den Strafraum rein.
Ja, ich glaube, die von rechts hat auch Matmur geschossen, oder?
Oder vielleicht Matmur. Ja, ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Aber zumindest war es zum Teil besser. Und vielleicht entsteht da nochmal ein Tor. Ich denke, dass Idrissou den wieder reinsemmelt oder Rob Friend oder sonst irgendein langer Meier wäre ja da auch prädestiniert dafür, wenn er mal seinen Schädel gescheit einsetzen würde. 3 Punkte holt die Eintracht.
Und ja, das auf jeden Fall. Kurze Frage zum mehr oder weniger Abschluss. War heute irgendeiner beim Training und hat gesehen, ob Hildebrand jetzt wirklich mittrainiert hat oder nicht?
Ha, das Thema hätte ich ja komplett vergessen. Ich hab's gehört, ja.
Ja, war er da, ja?
Ja, also ich habe gehört, dass er tatsächlich mit da war, wobei ich raff's einfach nicht. Wir haben den schlechtesten Torwarttrainer, den du dir vorstellen kannst. Wir haben überhaupt keine Vakanz auf der Position und er trainiert bei uns mit. Welchen Grund gibt es für einen Hildebrand, bei uns mitzutrainieren?
Naja, das gut, ist doch nur weil er ein Kumpel vom Fee ist und der früher sein Trainer war und der sich fit halten
hat. Hat er keine anderen Kumpel, die eventuell eine Mannschaft haben, die einen anständigen Torwarttrainer haben? Also ich meine, es bringt ihm ja nichts.
Naja gut, ganz ehrlich, im Zweifel, das hört sich jetzt blöd an, aber im Zweifel ist dann eher auch der Nikolov vielleicht sogar sein Ansprechpartner. Ich weiß auch nicht, welches Torwarttraining jetzt im Zweifel gemacht wird, aber es geht einfach darum, dass du dich auch dass du auch in deiner Vita jetzt auch kurzfristig stehen haben kannst, dass du bei einem Profiverein noch mittrainiert hast. Du siehst, dass jemand wie Türk sich sogar nur bei einem Bayern-Ligisten fit hält, was natürlich noch schwieriger ist, dass du dann irgendwie noch irgendwo in diesem Markt attraktiv bleibst. Ne? Insofern kannst du sagen, das ist ein ambitionierter Zweitligist. Ihr habt gemeint, es besteht bei der Eintracht keine Vakanz auf der Position. Das ist in erster Linie vielleicht richtig, aber Kessler konnte sich bisher ja logischerweise nicht durchsetzen. Du weißt auch nicht, was ist. Im Endeffekt kannst du immer noch ein bisschen rumgemauschelt machen und kannst den Leihvertrag auflösen. Hm. Stell dir mal vor, Hildebrand bietet sich jetzt wirklich an. Und das ist ja auch nicht schlecht, dass er sich jetzt hier im Training anbietet. Vielleicht macht er ja einen super Eindruck. Das ist vielleicht auch für Kessler gar nicht schlecht, um ein bisschen zu merken, oh, ich habe da ganz schön Feuer im Hintern, beziehungsweise mir wird ziemlich Feuer gemacht. Und andererseits, er war ehemaliger Nationalspieler, Hildebrand. Vielleicht hat er auch verfügt über die eine oder andere Erfahrung, auch mit seinen Auslandsauftritten. Ich denke, es ist insgesamt eher positiv als negativ. Und insofern finde ich das gar nicht schlimm, dass er bei uns da am Start ist, im Training ist. Und das kann er ruhig eine Weile bleiben. Und dass er ein Kumpel von Fee ist, schadet mit Sicherheit auch nicht.
Ich finde es jetzt auch nicht tragisch, dass der bei uns mittrainiert und habe da auch im Großen und Ganzen keinen Schmerz damit. Ich finde die Situation halt einfach nur ein bisschen komisch und diese ganzen Aussagen immer von wegen, ja, der muss sich ja auch fit halten. Wie gesagt, meines Wissens nach gibt es so ein Trainingscamp vom DFB, wo Bundesligaspieler, die momentan ohne Verein sind, sich fit halten können, da könnte er auch hingehen. Also,
stimmt, von der VDV, ne?
Ja. Ja. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber schauen wir mal, was dabei rumkommt und was nicht.
Genau.
Zum Abschluss noch ein kurzer Hinweis, der mich letzte Woche per E-Mail erreicht, und zwar gibt es für den Zeitraum 7.9., also seit letzter Woche bis 22.10. eine Charity-Aktionen gemeinsam von verschiedenen der hessischen Firmen und auch Eintracht Frankfurt. Geht um Spenden für Aktion Deutschland hilft e.V. Kann man spenden und danach gibt es dann noch ein schönes Gewinnspiel, wird auch unterstützt von Tankard und Postmann etc. Finde ich eine gute Aktion, kann man sich mal anschauen, und spenden tut eigentlich auch nie weh und ist immer schön. Kann man mal mitmachen. Ich packe den Link in die Shownotes. Wer da Interesse dran hat, findet den Link dann unter www.eintracht-podcast.de.
Feine Angelegenheit.
Ja. Ich werde dann da auch nochmal irgendwie ein paar Mark rüberschieben. Ich denke, das kann man.
Haben wir nicht noch was hier in der Dingens?
Wir haben noch was in der Kasse. In unserem Phrasenkassen-Wutzevieh, da können wir nochmal reinschauen.
Ja.
Aber ich denke, bei sowas kann man auch durchaus so mal die ein oder andere Mark oder jetzt Euro mal hinschieben.
Oder Drachme. Ja. Muss man halt umso mehr reinwerfen, ja, man weiß es ja nicht.
Ich muss sagen, musst du den Umrechenkurs berücksichtigen, aber kannst du im Prinzip auch tun.
Naja.
Ja, ich würde sagen, für die Woche, nach 2 Wochen machen wir es nicht allzu lang, machen den Sack zu. Nächstes Spiel für uns am kommenden Montag, können wir uns vorher angucken, wie die anderen sich so geben, und können uns dann auf ein schönes Spiel am Montag freuen, 20.15 Uhr. Wer kein Sky hat, kann es auf Sport 1 schauen. vielleicht auch da besser den Ton ausmachen, weil die Kommentatoren kann man nicht so unbedingt ertragen. Ja, ich würde sagen, das war's. Freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende und melden uns dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Macht's gut.